Wenn heute eine neue Predigtreihe beginnt unter dem Titel Was mein Leben trägt, muss ich sagen, was bis jetzt schon im Gottesdienst so gesagt und was ihr uns so gesungen habt, ist eigentlich schon genug inhaltlich. Aber nun habe ich die Predigt mal vorbereitet, nun werde ich sie auch halten. Die Idee zu dieser Predigtreihe ist in einem Gespräch entstanden von Tamara Schenk, unserer Pastorin für junge Gemeinde, und mir. Wir leben in einer Krise. Wenn wir Stürmen ausgesetzt sind, dann kommt es auf unser Fundament an. Und dann ist ganz schnell die Frage da, was trägt mein Leben? In stürmischen Zeiten wird halt deutlich, was wirklich Bestand hat und was verweht. Jesus hat ja mal dieses berühmte Gleichnis von den zwei offensichtlich sehr unterschiedlich begabten Baumeistern erzählt. Viele von euch werden es kennen. Einer baut sein Haus auf einen Felsen und einer baut sein Haus auf Sand. Als ein großer Gewittersturm kommt, fällt das Haus, das auf Sand gegründet ist, einfach um. Und das ist ja für uns auch sprichwörtlich geworden. Ja, wir sagen, er hat auf Sand gebaut oder sie hat das in den Sand gesetzt. Und das ist schlecht. Das ist zumindest schlecht für jedes Lebenshaus. Wer will schon, dass in Krisenzeiten sein eigenes Fundament unterspült wird? Wer will, dass sein eigenes Leben wie ein schlecht gegründetes Haus Risse bekommt, vielleicht sogar einstürzt? Krisen sind solche Gewitterstürme. Aktuell erleben wir durch Covid-19, die Pandemie, einen Sturm, der rüttelt ja nicht nur an unserem Lebensstil, der rüttelt schon an unserem Fundament und der rüttelt auch an unserer Gemeinde. Wer oder was hat Bestand? Wer oder was nimmt Schaden? Wer oder was fällt einfach um? Wir können es im Einzelnen oft noch gar nicht sagen. Wir können aber positiv fragen, was ist mein Fundament? Was trägt mein Leben? Ich bin getauft. Das schrieb der Reformator Martin Luther nicht auf eine Flipchart, aber mit Kreide auf seinen Tisch, wenn er an sich und der Welt verzweifelte. Er war als Säugling getauft, wir haben gerade ein anderes Zeugnis gehört. Wir sehen, um die Taufe gibt es noch manche Gespräche und Diskussionen. Ich will mal heute von etwas sprechen, was uns an der Stelle verbindet. Dass derjenige, der sagt, ich bin getauft, darin ein Fundament hat. Denn die Taufe ist ja weitaus mehr als ein äußeres Zeichen oder ein Glaubensbekenntnis. Denn in der Taufe liegt ein Versprechen, und zwar ein Versprechen, was Gott mir gegeben hat. Ich habe dich befreit, ich stehe zu dir, ich bin dein Fundament. Und Gott hält seine Versprechen. Taufe ist also nicht, wie es manchmal so rüberkommt, eine Forderung, die eine Kirche stellt oder die irgendjemand stellt, die man erfüllen müsste, um Christ zu werden oder Gemeindemitglied. Ich denke, eine Forderung zu erfüllen, wird ein Leben nicht tragen, oder? Wie schätzt ihr das ein? Eine Forderung zu erfüllen, wird euer Leben nicht tragen. Im Gegenteil, Taufe wird verstanden als eine Befreiung von Fremdherrschaft. Gott sagt mir in der Taufe zu, du musst nicht mehr als Sklave von Ansprüchen von allen anderen Menschen leben. Du musst nicht mehr Sklave deiner eigenen schlechten Eigenschaften oder deiner Abgründe sein. Du bist nicht mehr Sklave der Sünde. Dir ist vergeben. Du bist frei. Du kannst frei leben als mein geliebtes Kind. Das ist die Botschaft an die Taufe. Befreiung ist das wichtigste Thema der Taufe. Paulus beschreibt das im 6. Kapitel des Römerbriefes. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir auch zusammen mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Frei von der Sklaverei. Danke, dass ihr uns das Lied singt.
I'm no longer
Nicht mehr als Sklave leben, frei leben. Die Taufe, das habe ich gerade behauptet, ist das Manifest der Befreiung. Sie nimmt mich aus Beziehungen heraus, die mir schaden und die mich zerstören, und sie bringt mich in eine Beziehung mit Gott. Und damit ist sie ein Fundament und eine Verheißung auf ein Leben mit Gott, also ewiges Leben. Die Taufe bewirkt das nicht durch irgendwie ein magisches Ritual, durch die Kraft des Wassers, durch Formeln oder bestimmte Worte. Sie bewirkt es, weil Gott es versprochen hat. Er hat versprochen, denen, die ihm vertrauen, genau das zu schenken und das in der Taufe festzumachen. Taufe ist also keine Forderung, die man erfüllen müsste, um irgendetwas zu erreichen. Sie ist ein göttliches Geschenk. Also, wenn du getauft bist, freu dich an deiner Taufe. Wenn du nicht getauft bist und glaubst an Gott, lass dich taufen. Aber können wir denn dann sagen, lass dich taufen und alles ist gut? Ja, die Taufe befreit mich von der Macht der Sünde. Alles ist gut. Aber wie unfrei lebe ich denn oft? Ja, Taufe ist ein Geschenk. Aber nutze ich das wirklich oder verstaubt es nicht manchmal in der Ecke? Freunde von mir haben einen schönen Ausdruck gefunden für Geschenke, die gut gemeint sind, aber am Ende dann im Regal verstauben. Vielleicht kennt ihr den auch. Die sagen, das sind Stehrümchen. Kennt ihr das? Ja, also ich habe ein Stehrümchen. Gut gemeinte Geschenke, die man entweder nicht gebrauchen kann oder die man gebrauchen könnte und trotzdem nicht nutzt. Jedenfalls verstauben sie. Taufe will so etwas nicht sein. Sie ist Fundament, auf dem ich leben kann. Und bei der Vorbereitung dieser Predigt musste ich natürlich an meine eigene Taufe denken. Für baptistische Verhältnisse viel zu früh. Ich bin mit 11 Jahren getauft worden. Ich empfehle das heute nicht. Aber trotz meines zarten Alters war ich mir sicher, dass Gott mich gerufen hat, dass er mich auch in seine Nachfolge gerufen hat. Und ich wollte dem unbedingt folgen und habe mich einfach nicht davon abbringen lassen. Auch in der Baptistengemeinde Hanau, wo ich getauft worden bin, war es üblich, den Getauften einen Taufspruch mit auf den Weg zu geben, also ein Bibelwort. Und so bekam ich ein Wort aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, 11 und 12 zugesprochen. Das möchte ich euch heute mal mitteilen. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist. Also ehrlich gesagt, als 11-Jähriger konnte ich mit diesem Kampf noch nicht so richtig viel anfangen. Das ist ja auch gut so. Ich wusste in der Zeit davon zum Glück noch wenig. Aber irgendwie war das Wort dann auch sowas wie eine Verheißung. Ein Kampf um Gerechtigkeit, um Glaube, um Liebe, um Geduld, um Sanftmut, der eigenen Berufung nachjagen. Das ist ja doch ein lohnendes Ziel. Und es hat mein Leben geprägt. Und zwar mit Siegen und mit deftigen Niederlagen. Ganz offensichtlich war dieses Wort mit Bedacht gewählt worden, ich vermute von meinem Vater, gerade für einen Menschen, der sich so früh für ein Leben mit Gott und die Taufe entscheidet. Die Taufe war also nicht das Ende aller Kämpfe und Mühen, sie war aber ein Ausgangspunkt und sie war eine gute Basis dafür. Und diese Basis bedeutete inhaltlich, ich gehöre zu Gott, er vergibt mir meine Schuld, ich bin sein Kind, er erfüllt mich mit seinem Geist und in diesem Geist kann ich jetzt auch leben. Und damit begann ein Abenteuer, wie ich schon sagte, mit Höhenpunkten und mit Tiefpunkten. Ich konnte mich weiterentwickeln, ich musste immer wieder in meine Abgründe gucken, Grenzen sehen. Ich habe wunderbare Erfahrungen dabei mit anderen Christen gemacht und solche, die mich verstört haben, weil sie mich an der Gemeinde zweifeln ließen. Sollte hier nicht im Umgang miteinander der Wille Gottes vorherrschend sein? Wir verstehen uns ja als eine Gemeinde der Getauften. Eine Gemeinde von Menschen, die alle diese wunderbare Basis haben, die diese Freiheit geschmeckt haben, die losgehen, um dann eben als Kinder Gottes zu leben. So, wie leben wir denn nun als Kinder Gottes in der Kreuzkirche Mainz? Es gibt herzliche Verbundenheit, es gibt barmherziges Entgegenkommen, hingebungsvolles Engagement und beeindruckende Großzügigkeit. Das alles habe ich hier erlebt. Ich sehe Möglichkeiten und Aufbrüche, nur ein paar Stichworte dazu. Selbst in unseren kleinen Gottesdiensten hier in Corona-Zeiten kommen ja etliche Gäste. Herzlich willkommen allen, die sagen, ich schaue mir das mal hier an. Ich finde das toll. Wir wollen eine gastfreundliche Gemeinde sein. Auch jüngere Menschen interessieren sich für die Gemeinde und bringen sich wie selbstverständlich hier ein. Technisch wären wir längst untergegangen und in manchen anderen Punkten auch, wenn nicht viele junge Erwachsene sich hier einbringen würden. Viele Menschen haben durch die Alpha-Kurse zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden. Unser internationales Projekt, dass wir über Kulturgrenzen hinweg eine Gemeinde bilden, das wird nicht nur in unserer Kirche, nicht nur hier bei uns oder in unserer Kirche in Deutschland wahrgenommen. Das ist ein Leuchtturmprojekt, was weithin angeschaut wird. Und die Liste ließe sich verlängern. Gemeinde der Getauften, Gemeinde mit einem Fundament, auf dem man dann eben auch bauen kann. Gleichzeitig, und ihr wusstet, dass das jetzt kommt, sehe ich eine Gemeinde, die hart umkämpft ist. Schöne und hoffnungsvolle Ansätze, die Gott der Gemeinde schenkte, wurden und werden immer wieder behindert und zerstört. Es gibt eine tragische Liste von Konflikten, die die Gemeinde teilweise über Jahre gelähmt haben. Manche davon habe ich mitbekommen, manchen habe ich die Wellen noch mitgekommen, von anderen wurde mir erzählt. Und nun weiß ich natürlich, dass Konflikte entstehen, ist völlig normal. In welcher Gruppe gäbe es das nicht? Aber dass sie in dieser Härte und Unversöhnlichkeit ausgetragen werden, die ich hier mitbekommen habe, das finde ich für eine christliche Gemeinde nicht normal. Dass sie eine Gemeinde über Jahre lähmen, auch das ist nicht normal. Ich erspare euch Beispiele. Wenn ihr länger in der Gemeinde seid, kennt ihr sie selbst. Und so wurden hoffnungsvolle Ansätze der Gemeindearbeit in der Diakonie, in der Mission immer wieder behindert oder zerstört. Ich würde sagen, der Sturm kam und das Haus fiel um. Und beides gilt. Diese hoffnungsvollen Ansätze und manchmal so verrückte Widerstände und so verrückte Kämpfe. Nicht, dass die ganze Gemeinde zerstört war, nein, nicht. Gott passt schon auf sie auf. Wohl aber sind Glaube, Hoffnung, Liebe, Motivation und Kraft für viele auch verloren gegangen. Gerade bei sehr engagierten Kräften, gerade auch in der Gemeindeleitung. Ich habe ja dann schon einige mitbekommen. Und das, was in der Gemeinde geschehen könnte, das ist das eigentliche Problem. Das geschieht dann nicht oder es geschieht zumindest nicht so, wie es dem Herzen Gottes entspräche. Das Problem ist Lähmung. Und dieses Problem der Lähmung haben ja nicht nur wir. Das haben tatsächlich viele Gemeinden auch über Konfessionsgrenzen hinweg. Es gibt wunderbare Aufbrüche über Konfessionsgrenzen hinweg und es gibt auch Lähmung darüber hinweg. Aber das tröstet uns halt nicht. Allen gemeinsam ist ja, dass sie keine Zukunft haben, wenn sie diese Lähmung nicht überwinden. Die Gefahren für die Gemeinde und die Gemeinden in Deutschland, die drohen uns ja nicht von außen. Davon können unsere iranischen Geschwister und die afghanischen noch mehr erzählen, was Bedrohung von außen heißt. Da sind wir Gott sei Dank von frei. Nein, sie droht von innen, von der Art und Weise, wie wir Konflikte lösen oder eben nicht lösen. Und wir müssen entscheiden, ob wir so weitermachen wollen oder uns neu besinnen, eine Gesprächskultur pflegen, wo notwendig den destruktiven Kräften auch Grenzen setzen. Das ist nicht einfach. Und zwar aus mehreren Gründen nicht einfach. Verhaltensweisen, die sich in der Gemeinde lange eingeschliffen haben, an die man sich lange gewöhnt hat, die müssten sich dann ändern. Und wir wissen ja alle, Gewohnheiten ändern sich sehr langsam. Also zum Beispiel die schöne Gewohnheit, wenn ich was gegen jemand habe, direkt hinzugehen und es zu klären, bevor ich es irgendjemand anders sage. Das ist eine schöne Gewohnheit, aber es dauert, bis sich das einschleift. Und das merken wir auch. Dass es richtig ist, wissen wir schon lange. Es zu tun, ist ein weiter Weg. Und da gibt es auch andere Beispiele. Und es kostet ungeheuer viel Kraft, destruktive Verhaltensweisen zu begrenzen. Manchmal muss eine Gemeinde auch Grenzen setzen. Das löst Widerstand aus. Das merken wir bei der Corona-Debatte ganz deutlich. Selbst vernünftigste Grenzen, die jedermann schützen, werden von manchen Leuten bekämpft, einfach weil es Grenzen sind. Das ist dann nicht einfach, das muss man aushandeln. Sind die da richtig, die Grenzen? Wie müssen wir sie setzen? Gewohnheiten verändern, destruktive Verhaltensweisen begrenzen. Wir werden die Motivation und die Kraft dazu dann finden, wenn wir uns auf unsere Fundamente besinnen, auf das, was unser Leben, was auch unsere Gemeinde trägt, der feste Fels, auf dem wir doch stehen. Und wir werden das mit Sicherheit nur miteinander hinkriegen. Das heißt, indem möglichst viele sich mit Überzeugung daran beteiligen. Ich habe mir überlegt, was kann denn jeder Einzelne tun? Was kann ich tun? Was kannst du tun? Jeder kann sich zum Beispiel persönliche Fragen stellen. Ich muss mich das fragen. Welches Verhalten passt zu dem Fundament meines Glaubens und meiner Taufe? Immer mal wieder, was passt dazu? Und mit welchem Verhalten baue ich auf Sand? Oder wir fragen das für die gesamte Gemeinde. Welches Verhalten ist in der Gemeinde angemessen? Was ist heilsam? Was hilft? Was stellt klar? Was gibt Lieberaum? Und welches Verhalten ist destruktiv? Was entmutigt die besten Kräfte? Wir können Konflikte nicht vermeiden. Wir sind so unterschiedlich von Persönlichkeit, von Theologie, von Prägung. Und dazu kommen ja bei uns eben noch die großen kulturellen Unterschiede, die einerseits ja wunderschön sind. Wir genießen das und wir haben das schon oft genossen und ich hoffe, wir tun es weiter. Andererseits ist es dadurch oft auch schwer, dass wir uns überhaupt verstehen, dass wir verstehen, was da abgeht. Was geht da ab? Unter den Iranern und Afghanen, das verstehen Deutsche oft gar nicht. Und die verstehen oft nicht, was bei uns eigentlich Sache ist. Das ist viel, viel Gespräch notwendig und noch mehr Erfahrung miteinander. Wir können diese Konflikte überhaupt nicht vermeiden oder wir halten uns getrennt. Aber sobald wir näher kommen, werden die entstehen. Aber wir können sie angemessener lösen. Keiner zwingt uns, auf Sand zu bauen. Wir kennen doch den Felsen, wir kennen den Grundstein der Gemeinde. Wie kann ich darauf bauen? Nun, ich übe mich darin ein, den Auftrag Gottes wichtiger zu nehmen als meine Befindlichkeit. Das wäre mein wichtiger Punkt. Ich übe mich darin ein, den Auftrag Gottes wichtiger zu nehmen als meine Befindlichkeit. Wichtiger auch, als dass ich in allem Recht habe und mich in allem durchsetze. Wir haben doch einen gemeinsamen Auftrag. Ich habe nicht in allem Recht. Du vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass so Gott sein Werk unter uns tun kann, wenn wir uns so auf ihn fokussieren und schauen, Gott, was möchtest du denn, dass durch uns geschieht? Und wir können uns immer wieder fragen, ist das, womit wir hier unsere Energie verbrauchen und wo wir hier Energie einsetzen, geschieht dadurch das, was Gott sehen möchte? Ich sehe uns hier durchaus an einem Scheideweg. Wir können so weitermachen wie in den letzten Jahren, und wir werden an Boden verlieren. Oder wir können uns auf unser Fundament besinnen, dann werden wir neues Land gewinnen. Und Ansätze für beides gibt es. Und ich finde, der Vers aus dem Timotheusbrief, und deswegen sprang der mir so ins Auge, der kann uns dafür gemeinsam über alle Grenzen hinweg, über alle Missverständnisse, Konflikte hinweg, eine Orientierung geben. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und nun kommt noch was Wunderschönes. Und das überhört bitte nicht. Denn am Ende des Verses steht eine wunderbare Verheißung. Ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist. In der Taufe hat Gott dich und mich zum ewigen Leben berufen. Wenn er spricht, dann geschieht's. Was heißt denn das, ergreife das ewige Leben? Wie geht denn das? Nur der erste Schritt wäre mal begreifen. Begreife, dass du zum ewigen Leben berufen bist. begreife, was das ewige Leben bedeutet. Es bedeutet ein Leben mit Gott in seiner Fülle, in seiner Herrlichkeit. Und dann ergreife es. Für manche von euch liegt die Taufe noch nicht lange zurück. Andere sind schon einen weiten Weg gegangen über Jahrzehnte, auf denen sie manchen Kampf bestehen mussten. So wie es mir ging wahrscheinlich, durch Höhen und Tiefen. Manchmal in großer Freude, Herr, das hast du mir geschenkt, danke für diesen Sieg. Und manchmal mit Niederlagen, dass man beschämt dasteht und sagt, Gott, was war das denn jetzt, vergib mir bitte. Wenn du getauft bist, lade ich dich heute ein, dich an deine Taufe zu erinnern. Dich ganz bewusst nochmal auf dieses Fundament zu stellen. Er hat dich frei gemacht. Christus hat dich frei gemacht. Das ist ein guter Anfang. Und nun gib diese Freiheit niemals mehr auf. Und wenn die Gefahr besteht, dann stell dich neu auf diesen Grund. In unseren Fokusgruppen, die gerade gestartet sind, gibt es ein wunderbares Kapitel über die Taufe. Taufe wird dort als das Fest der Freiheit und als Fundament der Freiheit beschrieben. Wie ist das, wenn man eine neue Freiheit hat? Ja? Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre 20 Jahre irgendwo eingesperrt, ich wäre jetzt frei, ich würde wahrscheinlich erst mal ganz unsicher rumtappen. Und ich sage, wow, ich bin ja frei, ich würde vielleicht manches Mal über die Stränge schlagen. Und ich würde, wenn es gut geht, lernen, mit dieser Freiheit verantwortlich umzugehen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Die Taufe ist ein guter Anfang, ein gutes Fundament dafür, aber eben nicht das Ziel, sondern es beginnt ein neuer Weg, der gute Kampf des Glaubens. Und das ist der, auf den wir uns hier ermutigen müssen und manchmal auch ermahnen und auf alle Fälle aber ermutigen. Und wenn du noch nicht getauft bist, Tamara Schenke und ich bieten einen Kurs an für alle, die sich damit beschäftigen wollen, die sagen, davon wüsste ich gerne mehr. Was bedeutet die Taufe? Genau. Was bedeutet sie für mich? Was bedeutet es, zu einer Gemeinde zu gehören? Was bedeutet das für mich? Luther hat sich immer wieder auf diese Basis gestellt. Wenn es ganz dicke kam, und es kam bei ihm sicher viel dicker als bei uns je, wissen wir ja aus der Geschichte, dann war das sein Satz. Ich bin getauft. Und ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst einfach nach vorne zu kommen, natürlich mit Mundschutz und mit entsprechendem Abstand, und das zu bestätigen. Ja, ich bin getauft, ich bin befreit. Mein Lebenshaus steht auf diesem festen Fundament und ich will danach auch leben. Ich werde den guten Kampf des Glaubens kämpfen bis zum Schluss. Und dann kannst du das, deinen Namen hier drunter schreiben. Und da ich nicht die Stifte jedes Mal desinfizieren kann, bitte ich gleich mal jemanden, so ein Desinfektionsding noch nach vorne zu holen. Dann könnt ihr gleich danach eure Hände noch mal sauber machen. Aber ihr könnt das hier bestätigen. Also ich schreibe meinen Namen mal da drunter, weil mir das zu wichtig ist. Ich wüsste sonst manches Mal nicht, wohin. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Amen.